heiße dich heute ganz herzlich auf meinem Podcast Mehr Musik Leben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne, sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik, mache Performance, mache Improvisation und ich liebe das. Ich liebe diese Vielseitigkeit in der sogenannten zeitgenössischen Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekucker.de und dort wirst du über alle meine Tätigkeiten informieren. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du dort zum Beispiel über meine Startseite tun. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die neue Musik und ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke euch allen sehr für eure Feedbacks, für eure Reaktionen, für alles, was dieser Podcast in euch auslöst. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wo er gehört wird, wo auf dieser Welt oder auch welche Bedeutung er hat. Also ich kenne auch Menschen, die sich jetzt gemeldet haben, die ziemlich, ich sag mal, in der wilden Natur leben, also ein bisschen einsam, fernab von irgendwelchen Städten in irgendwelchen Ländern. Und die aber eben, ja, komponieren und mir dann erzählen, dass sie natürlich über diesen Podcast sehr viel mitbekommen und den können sie natürlich auch sozusagen in ihrer wilden Natur hören. Und das finde ich total spannend. Also natürlich hören einige dieser Menschen dann eher die Folgen, die auf Englisch sind. Aber es freut mich immer. Es ist immer irgendwie so schön für mich, wenn so ein Gesicht aus dieser unbekannten Masse, ich weiß ja nicht, wer hier zuhört, heraustritt, sich erkennbar gibt und mir dann auch erzählt, was es für ihn bedeutet und warum dieser Podcast so wichtig ist. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich auch immer das, was mich weitermachen lässt. Also ich habe das ja schon öfter gesagt und das ist die Wahrheit, dass es immer wieder so Punkte gibt bei so einem Ding wie Podcast, was ich jetzt über 7 Jahre mache, wo ich mir natürlich denke, reicht es jetzt nicht irgendwann? Und dann kommen mir neue Ideen. Also es geht ja auch darum, dass ich mich dann auch immer mal wieder neu erfinde. Und ich habe auch für nächstes Jahr eine neue Idee für euch. Seid also gespannt. Und ja, es muss mir halt dann Freude machen. Und das ist ja beidseitig. Also wie gesagt, ich darf Spaß haben, sonst habt ihr keinen Spaß mit mir. Aber wenn ich merke, dass es euch erreicht, dann habe ich natürlich noch mehr Spaß. Und bin inspiriert und motiviert. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, einer sehr wichtigen deutschsprachigen Musikzeitung. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast für euch, die Sophie Emilie Beher, die ich jetzt eine Weile kenne. Ich durfte sie jetzt auch besser kennenlernen, auch über das Gespräch, was ihr gleich hören werdet. Sie lebt derzeit in Köln und sie ist Musikjournalistin und Kuratorin. Und ja, sie ist mir einfach in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen, was sie macht, was für gute Sachen sie macht, wie vielseitig sie auch ist. Und ich finde es ja immer spannend, wie andere Menschen, die auch etwas vielseitiger aufgestellt sind, das denn dann rocken. Und auch darüber sprechen wir. Wir sprechen über so vieles. Also euch nun viel Freude mit dem Gespräch mit Sophie Emilie Beher. Hallo liebe Sophie Emilie Beher, ich heiße dich ganz herzlich bei mir im Podcast mit Musik Leben. Willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, weil du bist tatsächlich hier zu mir gekommen, in meine Wohnung in Düsseldorf. Ja. Und mich interessiert ja auch immer wieder, sagen wir es mal so, bevor wir ein bisschen dann auf deinen Werdegang kommen, der sehr vielseitig ist, wie bist du zur Musik gekommen oder eben auch zu der sogenannten neuen Musik, mit der du ja auch zu tun hast?
Ja, also ich glaube, da würde ich einmal unterteilen, weil Musik beschäftigt mich, glaube ich, wirklich schon mein ganzes Leben. Also wahrscheinlich habe ich schon im Bauch meiner Mama Musik mitbekommen, die hat in irgendwelchen Chören gesungen und irgendwie viel Querflöte gespielt zu Hause und genau, hat einen sehr anderen Beruf, aber Musik hat mich irgendwie schon immer umgeben und ich war eigentlich dann die ganze Zeit irgendwie in Musikgruppen und habe selber Musik gemacht. Ich habe irgendwie alles an musikalischer Früherziehung, was man so kriegen kann als Kind, genossen. Und habe irgendwie Geige gespielt und Klavier gespielt und Orgel gespielt und gesungen und dann mal wieder aufgehört und dann wieder angefangen, aber irgendwie mich da immer so sehr mit auseinandergesetzt und mir war eigentlich schon sehr schnell klar, dass ich das auch weiter in meinem Leben machen möchte. Jetzt nicht nur als Kind und nicht nur als Teenager, sondern auch irgendwie später mich damit so sehr beschäftigen möchte, weil mir das einfach so viel liegt selber. Und das war erst aber ganz viel Klassik und klassische Musik und ich habe dann auch eine klassische Musikausbildung und so weiter. Und die neue Musik, die kam dann erst im Studium und auch ehrlich gesagt eher so durch Zufall. Also ich weiß noch, ich habe Musikjournalismus studiert in Dortmund und wir hatten im ersten Semester sind wir mal nach Donaueschingen gefahren mit der Klasse. Da gab es so eine Kooperation mit dem BR, da haben wir so Radiosendungen gemacht. Und ich war dann halt im ersten Semester so noch sehr grün hinter den Ohren, war in Donaueschingen und dachte mir so, ich verstehe es nicht. Musik in Turnhallen so? Euer Ernst? Und dann klingt das auch alles noch so schräg. Ich habe es irgendwie gar nicht verstanden. Und dann habe ich da irgendwie O-Töne eingesammelt von Leuten, die halt schon seit Stunde 1 irgendwie dahin pilgern. Und alle haben so richtige Feuerfunken in den Augen. Und ich hatte irgendwie Unverständnis. Ich konnte mich da nicht so reinversetzen. Also da war das noch so sehr anders. Und dann kam ich aber schon irgendwie relativ schnell zur neuen Musik. Ich habe einfach dann viel mehr auch gehört und angefangen zu hören. Ich war auch dann selber im Ensemble an der Uni. Da gab es ein sehr kleines Neue Musik-Ensemble, wo ich so sehr viele Freiheiten auch hatte und mich so sehr viel einbringen konnte. Das war so voll schön. Und dann, muss ich auch einfach sagen, war das auch einfach dann ein Feld, wo mir sehr schnell Türen geöffnet wurden, die was anderswo halt nicht so geklappt hat oder was einfach anderswo ein bisschen länger gedauert hat. Und aber ich meine, der erste Redakteur, der gesagt hat, hey Sophie, du kannst jetzt hier im öffentlichen Radio eine ganze Sendung machen, eine Stunde moderieren, überleg dir doch mal, worauf du Lust hast, das war einfach ein neuer Musikredakteur. Und das war natürlich richtig cool für mich. Und dann habe ich mich da so reingewurstelt.
Genau, du hast ja erwähnt, du hast eben Musikjournalismus in Dortmund studiert. Ich kenne die Uni auch etwas, weil ich früher mit einer Professorin, die dort sehr lange tätig war, Eva-Maria Huben, habe ich sehr viel gemacht.
Und ja, aber der hat dich Tonsatz.
Ach, schön. Und ich war immer sehr erstaunt. Also das ist ja Musikjournalismus und ich glaube Leute, die dann in den Lehrberuf gehen, meine ich vor allem. Aber dass da, also zumindest als sie auch da war, so ein absoluter Freigeist war. Also ich fand, das waren tolle Möglichkeiten und alles so frei und überhaupt nicht dogmatisch. Und ich weiß, dass auch aus diesem Studiengang, der eigentlich vielleicht in eine andere Richtung gehen sollte, auch viele Komponistinnen hervorgegangen sind. Und das fand ich immer absolut großartig. Ich hoffe, dass es immer noch so ist dort. Genau, also du hast diesen Musikjournalismus studiert, bist aber jetzt heutzutage, sage ich, sehr vielseitig unterwegs. Also wie setzt sich für dich jetzt sozusagen dein Portfolio zusammen oder wie kommt man dann vom Musikjournalismus zu all den bunten Sachen, die du jetzt machst?
Ja, ich glaube in erster Linie Neugierde. Also so ist es auf jeden Fall bei mir. Ich habe so eine große Neugier und ein großes Interesse und möchte einfach, suche dann gerne irgendwie was Neues, was anderes, die Abwechslung, die Erweiterung, die Fortführung, das Gegenteil, was auch immer. Aber genau, das ist vielleicht auch charakterbedingt so, aber genau, ich bin, eine Sache zu machen, wäre mir wirklich zu langweilig und würde mich auch nicht lange befriedigen. Genau, deswegen bin ich jetzt quasi selbstständig tätig als Musikjournalistin, frei für, ich mache sehr viel Radio, schreibe immer mal wieder für so Programme, Festivals und so und als Moderatorin und bin nebenher noch Kuratorin und Veranstalterin, auch im Musikkontext, in erster Linie in Köln. Genau, mache auch künstlerische Projekte, also bin so sehr vielschichtig unterwegs, aber letztendlich, das klingt jetzt vielleicht so, als wären das komplett unterschiedliche Sachen, aber letztendlich gibt es ja wirklich sehr, sehr viele rote Fäden, die das alles zusammenhalten und mag eigentlich auch die Beschäftigung mit dem gleichen Gegenstand, nämlich der Musik, die ja so eigentlich unerklärlich ist immer noch, auch wenn ich jetzt irgendwie schon ein paar Jahre lang dran rumschraube und mich aber damit so aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln so anzunähern und das immer mal wieder zu versuchen und zu beleuchten und mal so zu verstehen und mal so zu verstehen.
Ja, ich finde, dass du das aus verschiedenen Richtungen angehst, finde ich so genial oder dass dir das auch gelungen ist, das zu leben. Ich weiß auch nicht, ob jetzt sozusagen
man in deiner Generation auch irgendwie offener ist, weil als ich so irgendwie, keine Ahnung, ja, meine ersten Berufsjahre oder so, ich habe immer oft eher diesen Satz gehört, Irene, konzentriere dich auf eine Sache.
Und den habe ich auch sehr oft gehört. Sache
richtig gut. Und ich habe das dann sicherlich auch teilweise versucht, aber ich habe auch im Laufe meines Lebens halt erfahren, das bin ich einfach nicht.
Ja.
Und aber da diesen Mut zu haben, also in den letzten Jahren habe ich es immer mehr, und das bewundere ich total. Ich weiß es nicht, ob es für eure Generation schon irgendwie leichter ist oder ob es bei euch auch diesen anderen Satz auch noch gibt.
Doch, extrem. Also ich habe das mein Leben lang gehört. Ich habe das in der Uni gehört, ich habe das im Berufsleben gehört, ich habe das auf irgendwelchen Akademien gehört, wo ich war, irgendwelchen Stipendien, die ich dann hatte, so Mentorships. Ich habe das wirklich sehr oft gehört. Es gibt ja auch dann diesen Vorwurf, ne, wenn du viele Sachen machst, dann machst du keine so richtig.
Ich weiß.
So, wie sagt man, Jack of all trades, Master of none. Und dann habe ich aber letztens, hatte ich ein Interview mit Maxine Troglauer, einer Bassposaunistin, die auch so in sehr verschiedenen Genres unterwegs ist. Und die meinte dann, aber eigentlich geht dieser Satz noch weiter. Das weiß nur keiner.
Ja, genau.
But at least master of some. Also man kann dann immerhin, also man kann dann halt was. Und ist es nicht eigentlich voll schön, voll viele verschiedene Sachen halt auch zu können und eben diesen verschiedenen Einblick zu haben. Und das ist für mich, es hat lange gedauert. Ich habe auch oft, habe ich das so ein bisschen angenommen, diese Kritik, und dachte dann auch, muss ich mich nicht jetzt entscheiden, auch nur im Journalismus, muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt Radio mache oder schreibe? Oder muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt vor der Kamera stehen möchte oder hinter der Kamera stehen möchte? Also immer geht es ja um dieses so Hü oder Hot. Aber ja, ich habe irgendwann mal, habe ich dann gecheckt, dass das eigentlich auch voll die Qualität sein kann und dass es ja eben eine andere Art von Kompetenz ist, vielleicht Einblick zu haben oder Verständnis zu haben in diese vielen verschiedenen Perspektiven und da irgendwie das von dieser Richtung aus so vielseitig angehen zu können. Aber es hat gedauert.
Genau, und dann bist du ja den Weg gegangen mit ganz unterschiedlichen Sachen, was mir ja auch ein bisschen geholfen hat. Darüber habe ich auch schon mehrfach im Podcast gesprochen. Ich habe irgendwann diesen TED-Talk gefunden. Jetzt fällt mir gerade leider der Name nicht ein. Das ist ein englischer, auch glaube ich Journalist oder auch Ökonomist oder so. Und der Vortrag heißt Slow Motion Multitasking. Mhm. Das wirkt erstmal so ein bisschen vielleicht verwirrend. Was ist denn das? Es hat nichts mit Multitasking zu tun. Multitasking so im Sinne von, keine Ahnung, ich telefoniere, koche und, weiß ich nicht, schneide mir die Nägel gleichzeitig.
Bügel meine Wäsche.
Das meinen wir hier nicht. Das ist auch wahrscheinlich wirklich nicht möglich. Aber da geht es eher darum, dass man so mehrere Projekte eben gleichzeitig hat und dann auch so hin und her springt oder sich inspirieren lässt. Und der hatte dann eine Studie auch zitiert, die wohl schon aus den, ich glaube, 60er Jahren ist, wo sie sich sehr berühmte Wissenschaftler angeguckt haben und festgestellt haben, dass alle, inklusive Große Albert Einstein, immer parallel an Sachen gearbeitet haben, was weiß ich, 5 Papers pro Jahr, und einer hat dann den Nobelpreis gekriegt. Und dass das also auch richtig cool sein kann. Und das hat mir dann so Frieden gegeben. Oder er hat dann auch von Charles Darwin erzählt, der, was viele nicht wissen, eigentlich sein Hauptinteresse waren Erdwürmer. Damit hat er immer geforscht. Über die Erdwürmer ist er natürlich auch in die Biologie rein. Dann hat er, ich glaube, zuerst dieses Buch über die Babys geschrieben, weil er dann ja selber ein Kind hatte. Das ist schon ziemlich hoch gerankt. Dann kam das Buch, was halt alle kennen, der sogenannte mit dem Darwinismus. Und er hat dann, kurz bevor er die Erde verlassen hat, hat er sein Buch über die Erdwürmer geschrieben. Was wahrscheinlich nur die Experten interessiert, aber für ihn war es dann rund.
Ja.
Und das ist, und es ist ja auch so, wir können uns ja nicht ändern. Also ich meine, wenn wir irgendwie so für die Vielseitigkeit angelegt sind, was sollen wir denn machen?
Ja, einfach leben. Leben, ausleben.
Ja. Genau, von daher finde ich es immer wieder schön, auch Menschen zu begegnen, die das auch leben und eben auch sehr erfolgreich leben und es richtig cool machen, genau. Lass uns doch mal über das Kuratieren sprechen. Was kuratierst du so? Oder ich weiß ja, dass du ja gerade auch in diesem Jahr ein sehr großes Projekt, ein mehrteiliges Projekt in Köln machst oder gestartet hast. Vielleicht geht es ja auch nächstes Jahr weiter. Hat auch einen ganz tollen Namen, Rituals. Erzähl uns doch mal was davon.
Ja, genau. Also das Projekt Ritual oder Ritual, der Titel ist quasi so angelegt, dass man den sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch lesen und verstehen kann, ist jetzt quasi mein erstes großes Projekt, was ich so ganz alleine mache. Ich habe davor auch schon kuratiert, aber eher so in kollektiven Musikfestivals in Köln, Night of Surprise zum Beispiel oder Guter Stoff, damit ging es irgendwie so los, das war auch so ein neuer Musikkollektiv. Aber dann habe ich irgendwann mal gemerkt, also sehr ich dieses gemeinsame Arbeiten auch schätze und ich habe da viel gelernt, aber ich wollte irgendwie was selbst gestalten, das war mir irgendwie so sehr wichtig. Und ja, jetzt gibt es diese Konzertreihe nach 3 Jahren überlegen und feilen und so weiter. Gibt es jetzt diese Konzertreihe, die findet einmal im Monat statt. In Köln immer am Monatsersten, also 1.9., 1.10., 1.11. Immer kann man sich echt ganz gut merken, egal welcher Wochentag. Mhm. Und es geht, surprise, um Rituale. Aber eigentlich geht es um Gemeinschaft, weil das war so ein bisschen das, was ich vermisst habe. Ich gehe selber oft in Konzerte und ich habe dann trotzdem, auch wenn es jetzt irgendwie viele Bemühungen gibt, so das klassische Konzertsetting aufzubrechen, auch natürlich in der neuen Musik, aber trotzdem habe ich irgendwie oft das Gefühl, es ist schon noch irgendwie sehr verknöchert und es gibt das Publikum und es gibt die MusikerInnen und dann passiert dazwischen manchmal was, aber oft passiert da irgendwie auch nicht so viel. Und dann gehe ich heute ins Konzert und morgen ins Konzert und übermorgen ins Konzert. Und es ist auch so ein bisschen so ein Markt einfach, wo dann man so da durchgetrieben wird. Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Also ich habe die Verbindung vermisst zwischen MusikerInnen und Publikum. Und ich meine, das ist auch das, wenn ich denke, ah, okay, jetzt hat hier mal was funktioniert. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas fasst mich an, irgendwas berührt mich und verändert mich im besten Fall. Und das wollte ich eigentlich mit dieser Reihe ja versuchen zu kreieren und zu gestalten und da irgendwie einen Raum für zu schaffen. Und deswegen die Rituale, auch weil es in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich so gut, zumindest hier in Deutschland, im so-called Westen, zumindest so gut wie keine Rituale mehr gibt, die irgendwie fest in der Gesellschaft verankert sind. Früher gab es das natürlich schon, aber seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten ist das irgendwie zunehmend verloren gegangen. Und ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich immer weiter vereinzelt. Ich glaube, spätestens Corona hat das irgendwie so sehr klar gemacht, dass wir dann irgendwie ja, viel für alleine sind und einsam sind und das ist ja einfach nicht gut für die Menschen. Und genau, deswegen wünsche ich mir, dass ja, man sich mit dieser Reihe vielleicht weniger einsam fühlt. Das ist ja auch irgendwie ein Ritual, wenn man einmal im Monat dann da hinkommen kann und wir machen vor jedem Konzert auch einen gemeinsamen Spaziergang, um sich schon mal so einzutunen, auch um so ein bisschen so machen, so eine kleine Deep-Listening-Aufgabe zusammen, auch alle, auch mit den Musikern, auch mit dem ganzen Team. Und ja, wir hatten jetzt schon 2 sehr schöne Konzerte, 1 in der Christuskirche und 1 im Stadtgarten. Und das hat, also das war wirklich so schön für mich. Das hat mir richtig nochmal mich richtig motiviert und mich nochmal so richtig bekräftigt darin, dass irgendwie offensichtlich das jetzt nicht nur in meinem Kopf cool klingt und aussieht, sondern dass es offenbar wirklich ja, Leute interessiert und irgendwie wichtig ist für Menschen. Also die Kirche war voll und es war ja so heiß letzte Woche. Ich dachte erst, es kommt keiner. Es waren über 40 Grad in Köln und ich doch dachte so, niemand möchte jetzt.
In der Kirche ist es kühl.
Ja, in der Kirche ist es kühl, das stimmt, aber du musst halt raus aus deinem Haus. Ja, ja. Und ich denke mir so, ich würde mich auch jetzt in meiner Wohnung, keine Ahnung, in meine Badewanne legen und da Eiswürfel reinpacken und dann einfach nicht mehr irgendwo hin. Und dann war ich so voll überrascht. Also die Kirche war richtig, richtig voll. Ich dachte mir so, hä? Also mega cool. Und das war echt richtig toll. Ja.
Und dieser Spaziergang wird dann auch gut angenommen, dass die Leute sich wirklich auf beides dann einlassen?
Genau, also der Spaziergang ist ja auch richtig Teil der Veranstaltung. Die hat jetzt quasi 2 Teile. Teil 1 ist Spaziergang, Teil 2 ist Konzert. Und es gibt für jeden Tag gibt's so einen kleinen Hörscore, so ein bisschen. Ich habe den selbst geschrieben, ich habe mich da so ein bisschen an Pauline Oliveros, Yoko Ono und so weiter orientiert. So ganz kurz dieses Mal. Ich habe mal schon welche geschrieben, die waren deutlich länger, aber das war jetzt genau mein eigener Task an mich, dass die so ein Satz nur sein sollen. Und da geht es eben ums Hören. Und dann laufen wir so ungefähr eine halbe Stunde gemeinsam durch den Stadtgartenpark und jeder hört so für sich. Muss man auch nicht groß besprechen oder es geht dann auch nicht um richtig oder falsch, sondern einfach um irgendwie wahrnehmen und sensibilisieren und genau, dann geht es darum, auch irgendwie so mal die Ohren zu öffnen und sich schon mal so ein bisschen bereit zu machen. Und dann gehen wir gemeinsam im Konzertsaal und dann gibt es da eben das Konzert.
Das heißt, die sind schon etwas geöffnet in den Ohren.
Genau,
so der Part. Aber das heißt, die konzentrieren sich jetzt auf die Hörübung. Ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt, oder reden die auch beim Spielen? Oder?
Die reden schon auch ein bisschen. Ich glaube, die wollen dann halt auch gerne reden oder die sind das auch nicht so gewohnt. Aber das ist dann auch okay für mich. Mhm. Es ist, geht ja auch eher jetzt um den Impuls als um so dogmatische Vorgaben. Oder
die ich dachte, wenn du auch sagst, dir ist die Gemeinschaft wichtig, dann ist es ja vielleicht auch schön, wenn genau. die Leute miteinander
dann
reden.
Dann ist es auch vielleicht mal schön, sich auszutauschen. Und keine Ahnung, einmal als wir durch den Park sind, es gibt ja in Köln diese grünen Papageien, diese Wellensittiche. Und die machen ja so sehr markante Geräusche. Und dann flog echt so ein richtiger Schwarm so über uns, so nach links
hast
und nach rechts.
Hast du dich extra engagiert?
Ja, so, so wirkt es halt dann. Und es ist natürlich dann, freut der Leute, dann unterhalten sich halt sofort alle über diese Papageien. Aber das ist ja richtig schön auch. Oder dann saß so ein Typ von der Parkbank, hat einer Frau einen Song vorgespielt auf Gitarre. Und es war wirklich wie in so einem Film, wenn man den so scriptet, dass er so zufällig neben uns sitzt. Das war wirklich zufällig. Aber das waren irgendwie so richtig schöne Sachen. Genau, die passieren dann halt.
Klasse. Und am 1.9., was erwartet uns dort?
1.9. ist richtiger Höhepunkt in der Reihe, würde ich sagen. Denn da spielt das Ensemble Handwerk, also ja auch ein Kölner Ensemble, sehr tolles Ensemble, wo ich mich sehr freue, dass die dabei sind, spielen Werke von Maria de Alvear, einer Kölner Komponistin, die neben dem Stadtgartenpark eine Wohnung hat und die witzigerweise im Stadtgartenpark zwei Bäume gepflanzt hat. Also die ist so sehr verbunden mit dem Ort und sie ist natürlich auch sehr verbunden mit der Thematik. Sie ist ja quasi die Ritual-Queen der neuen Musik. Würde ich sagen. Genau, und ich freue mich total, dass ich finde, sie kriegt zu wenig Aufmerksamkeit. Ich finde, sie könnte viel mehr gespielt und gehört werden. Und mir war es voll ein Anliegen, so eine Hommage auch zu machen an ihre Arbeit, die ich so sehr wichtig finde, über halt Jahrzehnte hinweg. Und die hat tatsächlich zwei Stücke jetzt geschrieben, zwei neue Werke, die uraufgeführt werden vom Ensemble Handwerk am 1.9. in der Christuskirche.
Also ich freue mich auch sehr, dass ihr Maria de Alvear ausgewählt habt. Ich finde das auch richtig gut und wünsche dir da weiterhin viel Erfolg am 1.9., am 1.10. oder 1.11. Genau, wir werden das auch schön in die Shownotes noch reinpacken, dass man alles gut finden kann. Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückguckst, was waren Projekte oder Begegnungen, die dich besonders glücklich gemacht haben?
Also ich glaube, glücklich macht mich wirklich immer der direkte Kontakt. Ich glaube, deswegen habe ich auch diesen Beruf. Und ich fand zum Beispiel auch so schön, ich gebe am Anfang von dieser Reihe Ritual, gebe ich jedem Einzelnen die Hand und weil mir so, ne, der Kontakt ist mir irgendwie wichtig und sag, hi, voll schön, dass du da bist, dann kriegen die noch so einen Stein und diesen Hörscore. Und jetzt habe ich bei der letzten Veranstaltung eben jemanden erkannt, der bei der ersten schon war. Und da habe ich mich natürlich voll gefreut, dass die Person nochmal gekommen ist. Und dann war das Konzert und dann war das vorbei und dann sind alle so rausgegangen. Und dann kam die Person nochmal auf mich zu, so richtig euphorisch und hat mich umarmt und meinte so, ich fand es so toll. Und dann dachte ich mir, ist das nicht schön? Das ist eine wildfremde Person. Ich weiß noch nicht mal, wie die Person heißt. Ich meine dann so, wie heißt du eigentlich? Wir haben uns jetzt zweimal gesehen, wir haben uns zweimal die Hand geschüttelt. Wir haben irgendwie ein bisschen Zeit und Raum geteilt und dann entsteht offensichtlich so eine Verbindung, dass man sich dann irgendwie um den Hals fallen möchte. Und sowas berührt mich, das macht mich richtig glücklich. Und genau, ich glaube, solche Sachen machen mich glücklich. Oder wenn ich ein Gespräch führe mit einer Künstlerin und ich habe das Gefühl, hier ist was im Raum. So, es ist gerade für bei uns beide irgendwie voll wertvoll, weil wir beide irgendwie so ins Nachdenken kommen und so Sachen verstehen, auch über uns selber oder über unser Leben. Und das finde ich richtig schön. Ja, also ich glaube wirklich am Ende des Tages Begegnungen mit Menschen.
Klasse. Und du hast ja eben diesen, also dein Studiengang ist ja der Musikjournalismus, neben allem, was du sonst wie irgendwie gelernt hast. Würdest du jetzt im Nachgang sagen, das ist eine super Grundlage für alles, was du jetzt machen kannst? Also ist das eine Empfehlung oder?
Auf jeden Fall. Also du hast ja gerade auch Eva Maria Huben erwähnt und die Freiheit, die du so ein bisschen wahrgenommen hast in Dortmund. Und das habe ich auch wahrgenommen, weil natürlich neben dem was man dann so lernt. Also dieser Studiengang ist aufgeteilt zwischen Journalistik am Journalistikinstitut und Musik am Musikinstitut. Und man sitzt deshalb aber auch so ein bisschen immer zwischen den Stühlen und muss sich so ein bisschen sehr selbstverantwortlich da seine Sachen rausziehen. Und es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend und man fühlt sich auch manchmal auch ein bisschen lost. Aber ich habe es sehr oft als Bereicherung empfunden, gerade weil ich dann so selbstständig sein konnte. Und weil es wirklich eine große Freiheit durch diese Lücke auch vielleicht gab. Und ich das meiste eigentlich ehrenamtlich in meiner Freizeit im Studium gemacht habe. Also ich habe dann mit anderen Studierenden irgendwie Texte geschrieben und Magazine gegründet und Radiosendungen gemacht und TV-Shows gemacht. Und dann kamen irgendwelche Klassik-Promis vorbei oder auch mal nicht. Aber es war alles so sehr so, wie wünschen wir uns eigentlich diese Welt? Und was würden wir jetzt machen, wenn wir könnten? Und dann haben wir es halt einfach ausprobiert und gemacht. Und dieses einfach sich ausprobieren können, machen können, auch sich kritisieren können, das war für mich auch so sehr wichtig, dass da halt auch sehr viel Raum für Kritik auch ist und sehr viel Raum für Selbstreflexion, der ja sonst vielleicht im Berufsalltag manchmal untergeht, einfach weil man so am Hasseln ist die ganze Zeit. Das war für mich wirklich sehr hilfreich. Das war am Ende, glaube ich, für mich auch oft hilfreicher als jetzt irgendeine Vorlesung, sondern da habe ich mich wirklich mit mir selber beschäftigt und mit so diesen elementaren Fragen, wer bin ich, was will ich und wo will ich hin und wie will ich das erreichen und was ist mir dabei irgendwie wichtig und warum mache ich das, was ich mache. Und für diese Fragen war irgendwie so viel Raum und das war für mich, glaube ich, voll wichtig und ich glaube, auf diesen Überlegungen baut am Ende dann so sehr viel drauf auf.
Mhm. Ja, das wäre großartig, wenn für sowas Raum ist. Also den Raum gab es bei mir im Studium nicht.
Ja.
Wer ich bin, wusste ich lange nicht, sagen wir es mal so. Aber ich denke auch dieses, wenn du sagst, ihr konntet kritisch sein oder vielleicht euch auch Dinge, weiß ich nicht, spiegeln, Feedback geben, das ist ja eine hohe Kunst. Also es in einer Art zu machen, auch dass das Gegenüber das nehmen kann.
Ja.
Weil, also ich kenne durchaus auch noch die, die einfach nur ein bum, 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 bum und man sich denkt, okay, wie kriege ich das jetzt verstoffwechselt und so. Und ja, vielleicht hat sich da auch schon viel verändert, ich weiß es nicht. Und auch gerade bei Frau Huhm, ich habe ja viele Jahre mit ihr gearbeitet oder wir hatten auch dieses Jahr mal wieder ein Konzert und ich habe mehrere Sachen immer fand ich sehr bemerkenswert. Also klar, sie ist auch eine außergewöhnliche Künstlerin und Musikerin und fleißig und tief. Sie ist ein Mensch, das ist sehr ungewöhnlich. Ich habe die, glaube ich, noch nie irgendetwas Schlechtes über einen Menschen sagen hören. Und ich war auch immer fasziniert. Es gab manchmal Konzerte, wo sie gespielt hat und sie spielt ja da ihre sehr ruhige Musik in der Regel. Und das ist für manche Menschen was und für manche auch nicht. Und manchmal gab es nach Konzerten auch wie so, dass man sie noch was fragen konnte. Und dann gab es auch Fragen, die an sie gerichtet wurden, wo ich persönlich eigentlich einen ziemlichen Stachel gespürt habe. Und sie hat es immer mit einer Ruhe und beantwortet. Also hat es auch gar nicht dann als Angriff oder so genommen. Und das dachte ich immer, so cool möchte ich auch
mal. Ja, das ist voll die Kunst. Das ist, glaube ich, echt voll die Kunst.
Und das Coole war dadurch, dass sie dann auch auf einen Angriff so, ich weiß nicht, so ehrlich, so offen eingegangen ist, war es irgendwann kein Angriff mehr. Und das fand ich, finde ich sensationell. Ja. Gibt's?
Ich glaube, es ist voll wichtig, was du da sagst, weil wir werden ja ständig bewertet. Und wir bewerten auch und auf eine Art und Weise zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt kuratorisch oder musikjournalistisch arbeite, bewerte ich auf eine Art und Weise auch. Also die Leser wollen dann wissen, soll ich jetzt ins Konzert gehen oder nicht? War das jetzt gut oder schlecht? Ist die Aufnahme hörenswert oder kann ich die anderen 20 Aufnahmen der Beethoven-Sonaten jetzt hören? Weil die gibt's ja eh schon. So, lohnt es sich jetzt, die Künstlerin einzuladen oder vielleicht doch lieber nicht? Also es geht ja irgendwie auch die ganze Zeit um eine Einordnung. Und andersrum wird meine Arbeit auch die ganze Zeit bewertet. Also natürlich jeden Antrag, den ich schreibe, wird bewertet. Jedes Radioskript, was ich schreibe, wird bewertet und ausgebessert und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass es aber eigentlich sehr oft uns besser geht, wenn wir nicht so viel bewerten in gut und schlecht. Also ich meine, wir machen Kunst. Hallo, das kann man eigentlich eh nicht bewerten.
Das stimmt.
Sondern wenn wir einfach die Sachen so nehmen, wie sie sind. Und dann einfach erstmal gucken, was ist denn da jetzt? Und resoniert das in mir? Und warum resoniert das vielleicht in mir? Oder warum resoniert es in mir nicht? Und das so ein bisschen versuchen, runterholen von so einer 1-zu-1-Ebene. Keine Ahnung, du bist schlecht. Ich glaube, das verletzt am Ende nur und das bringt uns auch nicht wirklich weiter. Da stagniert dann auch so ein bisschen die Weiterentwicklung. Ja, also das würde ich mir so voll wünschen. Auch für mich, für meine eigene Arbeit.
Aber das ist natürlich dann schon sehr hohe Kunst und auch sehr, sehr, sehr reflektiert. Und gleichzeitig hast du recht, aber das ist ja, glaube ich, dann der Wunsch in den meisten Menschen oder wie auch der Verstand ja funktioniert, der will ja was einordnen. Das ist ja das, was der Verstand eigentlich den ganzen Tag macht. Die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Tröpfchen und so. Und da zu sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Also mir geht es auch immer besser, seit ich das immer weniger tue. Aber das ja, ist dann natürlich auch wieder eine Entscheidung. Und ich weiß, Menschen wollen sich festhalten. Und auch gerade, wenn sie auch in neue Musikkonzerte gehen, gibt es ja die, die sagen, die muss das doch erst verstehen, oben zu. Und ich denke mir immer, nee, es macht irgendwas mit dir, du kannst es super finden oder auch nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich bei manchen Menschen, die meinen, nicht so viel zu wissen, dass sie sich da Druck machen, weil ich glaube, unser eins, also ich gehe halt einfach ins Konzert. Ich gehe auch manchmal bewusst in Konzerte, auch Opernaufführungen, dass ich mir gar nichts vorher durchlese. Ich will nichts wissen, ich will es einfach nur erleben, einen Eindruck, eine Erfahrung haben und dann lese ich meistens hinterher noch sehr viel. Dann will ich wissen, ah, okay, wie habe ich das jetzt wahrgenommen und wie hat es jetzt das Regiekonzept, keine Ahnung, für mich funktioniert oder nicht oder wo gibt es Lücken und dann lese ich das und denke mir, ah ja, okay, das hast du. Aber das ist natürlich ganz anders zu sagen, ich bin auch in der Lage, da ganz offen reinzugehen, auch wenn ich nichts weiß. Ne?
Ja, ich glaube, auch da gibt es halt kein richtig und kein falsch. Mm-mm. Also ich kenne schon, dass ich manchmal das Gefühl habe, je mehr ich weiß, desto besser bin ich vorbereitet und auf eine Art und Weise, manchmal habe ich das Gefühl, ermöglicht mir das auch ein tieferes Verständnis. Mm-hmm. Also wenn ich einfach so versuche, alles zu recherchieren, was geht vorher, angenommen, ich habe jetzt, also ne, nehmen wir mal voraus, ich habe die Zeit, dann habe ich schon das Gefühl, es hilft mir irgendwie selber, das einordnen zu können. Aber umgekehrt heißt das halt nicht, dass wenn ich das jetzt nicht mache, aus welchem Grund auch immer, dass mir dann was fehlt. Hm. Dann habe ich einfach nur eine andere Erfahrung. Aber die ist nicht unbedingt besser oder schlechter, die ist einfach nur anders.
Das stimmt.
Genau, und ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen unter vielleicht.
Mhm. Ja, ja. Wenn ich jetzt so gucke, was du eben alles machst, oder gibt es irgendwas, gehen wir mal so rum an, was du planst oder über das du sprechen magst oder was du dir so wünschst, vielleicht für dich oder für unsere, ich sag jetzt Musikszene im Allgemeinen.
Was ich mir wünsche für die Musikszene? Ich glaube, ich wünsche mir schon, dass sie, ich meine, das ist ja auch eine Veränderung, die ich jetzt beobachte in den letzten Jahren, aber ich wünsche mir schon, dass sie offener wird, dass sie, ich meine, das, was ich mir für die Gesellschaft auch wünsche, das geht ja auch sehr Hand in Hand. Mhm. Ich mache auch viele Sachen, die ich mache, da gucke ich ja irgendwie, welche Strömung gibt es in der Gesellschaft und wie lässt sich das übersetzen in die Musik oder wie sieht das in der Musik aus oder umgekehrt. Mhm. Das finde ich ja auch so toll an neuer Musik, dass einfach die Stücke jetzt entstehen. Und das sind einfach Fragen, die uns jetzt heute beschäftigen, von Menschen, die noch leben. Und man kann mit ihnen reden, wenn man möchte. So, das ist wirklich ein großer Wert für mich. Und ja, ich wünsche mir das, ich wünsche mir, glaube ich, eine Offenheit. Ich wünsche mir auch irgendwie Commitment. Ich wünsche mir Langfristigkeit, dass man langfristig sich irgendwie committet für Sachen und ja, Dinge verändern möchte. Ich wünsche mir eine Aufweichung von starren Strukturen, egal wo die jetzt auch sind. Und irgendwie so mehr Ehrlichkeit manchmal. Klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen vage, aber ja, ist auch ein großes Feld.
Ist ein großes Feld, ja, auf jeden Fall. Genau, und wenn wir darauf gucken, was du eben alles machst, diese unterschiedlichen Tätigkeiten, jetzt heute sitzt du bei mir im Interview, ich bin ja immer neugierig, wie Leute so ihren Tag, weiß ich nicht, strukturieren, aufbauen, nicht strukturieren. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und wie schaffst du das alles?
Ja, mit Struktur.
Bist du ein Strukturmensch?
Also, ja, das habe ich mir angeeignet, notgedrungen. Ich würde sagen, ich war früher mal extrem chaotisch. Also meine Mutter hat immer sehr geflucht, wenn sie in mein Zimmer kam. Aber ja, ich brauche schon Struktur, sonst würde ich meinen Alltag gar nicht so leben können oder mein Leben gar nicht so bestreiten können. Deswegen habe ich einen Kalender, der ist auch wirklich Gold wert. Angenommen, der würde jetzt verloren gehen, wäre ich richtig lost. Mhm. Und da stehen alle meine Sachen drin und meine Tage sehen wirklich sehr anders aus. Meine Wochen sehen sehr anders aus. Ich habe wirklich keinen einzigen Termin, der jede Woche fix ist oder immer der gleiche ist. Genau, deswegen brauche ich so meine eigenen Strukturen. Und Ich mache jetzt zum Beispiel, also ich mache einfach immer ganz unterschiedliche Sachen. Oft weiß ich auch gar nicht. Also manchmal fragen mich dann so Leute, was machst du nächste Woche? Ich weiß das dann oft gar nicht. Ich muss dann erst in meinen Kalender gucken, weil ich bin dann, also ne, ich denke dann wirklich nur über heute und über morgen nach. Und alles, was übermorgen ist, bin ich dann so sehr froh, dass ich das dann abgeben kann in meinem Kopf. Genau. Ja, aber jetzt zum Beispiel heute beschäftigt, also wenn ich jetzt heute Nachmittag zu Hause bin, ich mache so ein Festival auch mit Musik, eigentlich auch viel so gegenwärtiger Musik, die Bezüge zum Iran hat im Stadtgarten. Da war jetzt gerade erst die dritte Ausgabe, aber genau, ich überlege jetzt schon, wie die nächste Ausgabe im nächsten Jahr aussehen könnte. Dann habe ich nächste Woche eine Produktion für den Deutschlandfunk von einer neuen CD, die rauskommt. Dann bereite ich das nächste Konzert der Ritualreihe vor. Das läuft ja quasi jetzt auch die ganze Zeit so im Hintergrund. Dann fahre ich nächste Woche nach Berlin für ein Gespräch. Also genau, es ist fast irgendwie, jetzt gestern war ich im Kloster von Hildegard von Bingen und habe mir ganz alte Musik angehört von einem Vokalensemble aus USA, Lyra. Also ja, so sehr vielseitig.
Okay, das heißt, du kannst auch schnell zwischen den verschiedenen Tätigkeiten wechseln, offensichtlich.
Sehr schnell. Kann ich, muss ich auch. Aber ich glaube, es ist auch eine Fähigkeit. Also ich bin auch manchmal, also ich, ja, ich mache wirklich manchmal 5 verschiedene Sachen am Tag. Und dann weiß ich auch, jetzt habe ich 2 Stunden für das und dann habe ich irgendwie 1 Stunde für das. Und ich schätze das aber auch, weil ich glaube, ich ziehe dadurch auch viele Vorteile. Weil jedes Mal, wenn ich einen Text geschrieben habe und dann schreibe ich wieder eine Radiosendung, dann überlege ich mir, ah, wie schreibe ich jetzt nochmal fürs Hören? Also auch dieses wieder sich so neu reinfinden, glaube ich, hilft mir irgendwie so am Ball zu bleiben. Und ich meine, ich bin jetzt gar nicht so alt, aber trotzdem entwickelt sich ja über die Zeit schnell eine Routine und nicht dann so in so einem Routinetrott zu sein. Sondern ich bin dann, ich hab's, für mich ist ja auch immer wieder neu. Und ich muss dann auch immer kurz überlegen, ah, wo bin ich denn jetzt gerade? Oder was will ich jetzt gerade mit machen mit diesem Festival? Also warum sollen denn die Leute da jetzt überhaupt hingehen? Und das hilft mir, glaube ich, selber auch immer wieder so, mich selber nochmal so einzunorden und so meine eigenen Gedanken zu überprüfen. Ist das denn jetzt noch aktuell? Macht das noch Sinn? Oder möchte ich es gerade nicht irgendwie anders machen?
Aber du hast ja Tätigkeiten, wo du ja auch, ich sag, kreativ sein muss im Sinne, du musst eine Idee haben, ne? Also dass du so eine Reihe entwickelst oder weißt, okay, die und die Künstler möchte ich da haben. Oder auch für so eine Sendung braucht es ja erstmal so eine zündende Idee. Kommen die einfach oder setzt du dich auch manchmal, keine Ahnung, in den Park und bist mal still? Oder wie kommen diese Ideen zu
dir? Also die kommen wirklich einfach zu mir.
Das heißt, du schreibst die einfach auf und hast dann eine riesen Liste
da
und
kannst
dich da austoben.
Da bin ich so sehr dankbar. Also das war so eine meiner größten Ängste im Studium. Wie soll mir denn jetzt ein Thema einfallen? So, dann habe ich auch noch so, am Anfang habe ich auch noch so richtig so recherchiert und so quasi das Pferd andersrum aufgezäumt und so richtig überlegt, wer ist jetzt gerade irgendwie hip, mit wem könnte ich was machen oder was sind irgendwie Themen in der Tagesschau, was leitet sich daraus ab. Und jetzt ist aber irgendwie andersrum. Jetzt, ich glaube, es geht halt auch wieder um dieses Thema Offenheit. Ich bemühe mich dann irgendwie offen durch mein Leben zu laufen, auch wenn ich irgendwie 50 Sachen gleichzeitig mache. Und dann denke ich mir, ah, das ist ja irgendwie eine interessante Musikerin. Vielleicht, dann schreibe ich mir nur kurz den Namen auf in mein Notizbuch und dann steht er da schon mal. Und wenn dann irgendwann mal der SWR mich fragt, sag mal, Sophie, möchtest du wieder eine Sendung machen? Kannst du uns mal ein paar Vorschläge schicken? Dann entweder ich habe dann schon was oder ich fange dann halt an, in meinen Notizen rumzublättern. Und dann stehen da halt, keine Ahnung, 50.000 Sachen. Ein paar verstehe ich schon gar nicht mehr selber. Und bei ein paar denke ich mir, ah ja, nee, ist jetzt gerade nicht mehr so. Aber manchmal denke ich mir, ah ja, die war ja richtig cool. Und dann, genau, fällt mir das wieder so ein bisschen ein. Und ich glaube, wirklich sehr viele Sachen, die ich mache, die sind so für mich gekommen. Also sehr viele, auch dieses mit den Ritualen oder auch das mit den Spaziergängen, das ist mir dann auf dem Fahrrad eingefallen. Also es ist wirklich, und ich glaube, das ist auch dann wichtig für meine kreative Arbeit, dass ich quasi so versuche, diesen Kanal offen zu halten. Weil wenn ich mich jetzt hinsetze an meinem Schreibtisch und mir sage, so in den nächsten 3 Stunden fallen dir mal hoffentlich richtig coole Ideen ein, dann kommt natürlich nichts. Genau, sondern das muss irgendwie zwischendurch kommen und das fühlt sich dann irgendwie zufällig an. Aber ich glaube, es ist dann oft nicht nur Zufall, sondern auch irgendwie so ermöglichen.
Klasse. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Bezogen auf was?
Auf was auch immer. Auf was auch immer du es beziehen möchtest. It's your choice.
Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mir fällt irgendwie Pippi Langstrumpf ein.
Ich liebe Pippi Langstrumpf. Ich habe da eine Tasse stehen auf meinem Klavier.
Also genau, ist jetzt gar nicht so, dass ich der krasseste Pippi Langstrumpf-Fan bin. Aber ich habe früher, wenn wir bei meiner Oma waren, und meine Oma hat dann immer versucht, irgendwas zu essen zu machen, aber die konnte eigentlich nicht so gut kochen. Mhm. Also die hat dann irgendwas zusammengeworfen und hat uns immer Videokassetten angemacht und sie hatte halt eigentlich nur Pippi Langstrumpf. Mhm, und was mich aber, glaube ich, so fasziniert hat an dieser Figur, ist, dass sie, erstmal ist sie richtig stark, wenn sie nicht so aussieht, aber sie kann ja wirklich alles. Mhm. B, sie ist sehr alleine und selbstständig, aber auch irgendwie so eine Einzelgängerin. C, sie hebelt alle Systeme aus, die es gibt. Und sie macht das aber mit so einer Leichtigkeit, mhm, und mit so einer Lebensfreude und mit so einer, ja, was Spielerischem auch. Und so einer Natürlichkeit und so einem Spaß einfach am Leben und am Tun. Und das hat mich so sehr beeindruckt. Und es gibt so ein Zitat von Astrid Lindgren, wo sie sagt, sie hat die Figur der Pippi erfunden, weil sie zeigen wollte, dass man Macht haben kann, aber ohne sie zu missbrauchen. Mhm. Und das fand ich so richtig schön. Und ja, ich glaube, das beeinflusst mich so sehr oder so finde ich es irgendwie toll, wenn wir so mit Macht umgehen oder wenn wir uns vielleicht ähnlich wie Pippi Langstrumpf, wenn es uns das gelingt, so ein bisschen so ein ähnliches Leben zu führen vielleicht. Genau, das finde ich wirklich sehr beeindruckend.
Du hast es jetzt schon ein bisschen gestriffen. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem sogenannten Musikbusiness, in dem wir sind?
Ja, das finde ich gar nicht so leicht, sich treu und authentisch zu sein und auch zu bleiben. Ich habe auch das Gefühl, dass, ne, wenn man sich lange in Strukturen beschäftigt, wenn man sich lange in Strukturen befindet und sich lange mit Strukturen beschäftigt, dann verändern die einen auch notgedrungen. So ist es, glaube ich, mit Wechselwirkung. Für mich ist da wichtig, dass ich immer wieder auch rauskomme aus diesen Bubbles. Das ist für mich, also ne, Bubbles sind gut und schön, weil irgendwie sicherer Hafen und irgendwie Comfort, aber sind auch gruselig und haben auch eine ausschließende Seite. Und das deswegen finde ich es schon wichtig, immer mal wieder dann rauszukommen und mit anderen Leuten zu reden, die gar keine Ahnung und auch kein Interesse an neuer Musik haben, aber die halt trotzdem irgendwie tolle Menschen sind. Und da kann man so sehr viel lernen und sich auch nicht nur jetzt neue Musik anzugucken, sondern vielleicht andere Musikgenres oder mal in ein Theater oder mal ins Kino zu gehen. Also da so ein bisschen den Tellerrand zu weiten und auch irgendwie so den Blick zu weiten, finde ich sehr wichtig. Und dann finde ich es immer wichtig, auch in diesen Kontexten immer wieder auch so das eigene Handeln zu reflektieren, über sich so nachzudenken. Und ich habe das erst am Wochenende, also so vor 3 Tagen habe ich das mal gemacht. Es gibt so eine, ich habe mal so ein Coaching gemacht bei Heike Sperling, auch aus Düsseldorf. Und die hat mit mir so eine Wertetabelle, ist die durchgegangen. Da ging es so ein bisschen darum, was meine Werte sind in meiner Arbeit, aber auch für mich und auch, was die Werte sind von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und da hat man so richtig viele Werte auf so, weiß nicht, 4 DIN-A4-Seiten und dann soll man sich so die wichtigsten 10 Werte anmarkern. Klingt jetzt so ein bisschen banal, aber ist gar nicht so leicht, da mal so dann so 10 raus. Dann soll man auch noch die quasi sortieren, also was der allerwichtigste Wert ist und so weiter. Und das habe ich jetzt am Wochenende nochmal gemacht. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist ungefähr ein Jahr her. Und das ist irgendwie auch nochmal spannend zu sehen. Also was hat sich vielleicht verändert vor einem Jahr und was sind aber auch so die wirklich wichtigsten Sachen für mich? Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht als Musikjournalistin arbeiten würde oder nicht in Köln leben würde. Was ist für mich wirklich wichtig? Und dann immer mal wieder zu gucken, passt das eigentlich zu meiner Arbeit? Oder wenn ich jetzt vor einer schwierigen Entscheidung stehe, sich dann vielleicht nochmal die Werte anzugucken und dann zu gucken, ah, was passt denn jetzt am besten hier zu diesem Wert? Und sowas hilft. Sowas hilft und für mich hilft es auch irgendwie, zumindest zu sich selbst zu versuchen, wirklich sehr ehrlich zu sein. Was sind hier meine Motivationen? Und auch da wieder nicht zu bewerten, ah, das ist jetzt egoistisch oder ich möchte jetzt vielleicht hier, möchte ich auch was abhaben vom Kuchen oder ich möchte auch eine Karriere machen und das dann zu versuchen zu bewerten vielleicht. Das hilft irgendwie dann auch oft nicht, sondern erstmal sich selber versuchen klarzumachen, was treibt mich hier an? Ist es eine Motivation, ist es ein Wunsch, ist es eine Sehnsucht, ist es eine Angst, ist es ein Bedürfnis, was auch immer. Und das so für sich selber irgendwie klar zu haben, genau, das hilft, glaube ich. Und das natürlich im besten Fall dann auch kommunizieren zu können. Ich meine, es hängt ein bisschen davon ab, wo man dann gerade ist und wer einem so gegenüber sitzt. Aber ich würde sagen, das hilft. Ja, das ist auch wichtig. So, damit man irgendwie sich zumindest mit sich selber irgendwie so in einem Lot ist und da irgendwie festen Boden unter den Füßen hat und dann eine Sicherheit hat. Alles andere ist ja gerade eh immer wonky und immer in Veränderung sowieso. Und jetzt auch gerade ändert sich so sehr viel an verschiedenen Fronten. Und ich glaube, dann ist das irgendwie so sehr wichtig, dass man selber das Gefühl hat, man hat irgendwie einen festen Boden unter den Füßen.
Also ich habe auch mal irgendwann Wertearbeit gemacht und ich weiß jetzt nicht alle, aber wir haben so die Top 5 und da habe ich auch im Lauf der Reflexion sowohl rückblickend als auch was dann sich so in meinem Leben gezeigt hat, gemerkt, die sind im Prinzip absolut unverhandelbar für mich. Und wo ich auch gemerkt habe, auch dann war, das Coole war, dass ich danach auch immer Anfragen schneller wusste ich ja oder nein, weil wenn irgendwas nicht erfüllt war, dachte ich, nö, du quälst dich nur, du bist dann nicht glücklich, ne? Und also das kann schon sehr wertvoll sein. Und das andere, was du sagst, ist ja auch wichtig, dieses sich anzunehmen, weil wie, also ich glaube immer, wir machen uns auch fertig, weil wir irgendwas in uns ablehnen und wir haben ja alle möglichen Seiten, ob wir jetzt, keine Ahnung, wie du sagst, egoistisch oder was weiß ich sind, oder diesen Anteil auch haben, aber durch die Abwertung wird es ja eigentlich noch stärker. In dem Moment, wo ich sagen kann, ja, okay, ich habe sicherlich auch einen egoistischen Anteil, dann ist das schon wieder fein. Und dann bin ich auch in dem Punkt uneingreifbar, weil ich sage, ja, werde ich sicherlich auch haben. Ist wahrscheinlich kein Mensch frei davon.
Nee, voll nicht. Und auch erst recht nicht in dieser Szene, also oder wie auch immer, auch in allen anderen Szenen. Also zum Beispiel, ich habe voll die Angst, egoistisch zu sein. Und das, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du bist egoistisch, dann trifft mich das extrem. Und ich möchte nicht so gesehen werden von anderen und ich möchte auch nicht selber über mich denken, dass ich egoistisch bin. Und dann habe ich diese Werte gemacht und dann steht halt jetzt nicht an erster Stelle, aber trotzdem, weil unter meinen 10 wichtigsten Werten stand dann das Wort Gestaltungskraft. Dann dachte ich mir, okay, so kann ich es ja auch verstehen. Ich möchte einfach was bewirken. Ich möchte irgendwie was gestalten, ich möchte was formen, was schöpfen. Und es ist auch voll der schöne Wert. Und so kann man es dann auch sehen. Und genau, deswegen. Was weißt du noch, was bei dir stand, bei deinen Werten?
Also ich weiß nicht mehr alles. Ich weiß, dass ich Innovation sehr weit vorne dabei hatte. Und die hatte einen Begriff, ich glaube, der hieß, entweder sowas wie Professionalität oder Qualität. Und bei mir ist immer so, wenn ich auch in musikalischen Kontexten oder Ensembles irgendwie merke, das ist qualitativ nicht da, wo ich sein will. Da leide ich. Also manche meiner Kollegen können das viel besser wegstecken und sagen, ja, dann ist das halt das eine Projekt. Und ich leide wie ein Hund und weiß dann, da kann ich nicht mehr hin. Es sind ja oft dann auch Konstellationen, die veränderst du nicht. Das Innovative habe ich halt auch mit dem, dass ich mir halt auch immer gerne neue Sachen oder versuche mir neue Sachen. Ich glaube, ich hatte auch sowas, ich müsste es nachgucken, auch sowas wie, ich weiß jetzt nicht, welcher Begriff das genau war, ob das eher sowas wie Integrität oder Ehrlichkeit war sehr. Also wenn Leute mir irgendwie versuchen, ein X von U vorzumachen, da bin ich auch ziemlich schnell weg, wo ich denke, nee. Aber ich bin jetzt inspiriert, mal wieder nachzugucken, was ich damals hatte. Ja, guck mal wieder nach.
Ist ja auch spannend zu sehen, was sich verändert. Also ich habe jetzt die Wertetabelle von vor einem Jahr nicht mehr gefunden auf die Schnelle. Aber zum Beispiel jetzt bei meiner Wertetabelle stand, also ich weiß, dass ich damals das Wort Humor noch mit dabei hatte, das habe ich aber jetzt dieses Mal irgendwie nicht drin stehen. Und ich weiß, dass letztes Mal Mut auch drin stand und dieses Jahr auch wieder. Also ein paar Sachen bleiben dann auch gleich. Das ist ja auch irgendwie spannend zu sehen. Genau. Und ich glaube, es ist auch irgendwie nochmal eine schöne Beschäftigung.
Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal unser wunderschönes Gespräch zum Abschluss bringen, dann möchte ich gern noch wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Das ist immer jetzt viel Verantwortung. Ja, also vielleicht das, worüber wir gerade so geredet haben. Seid gut zu euch, versucht euch nicht zu bewerten, das tun andere schon genug. Seid irgendwie offen, das Leben hat so viele komische, schräge Zufälle. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich mal hier sitze und mit dir diesen Podcast aufnehme oder viele andere Sachen. Im Nachhinein rückblickend wirkt dann vieles so sehr stringent und so klar. Man kann sich so seine Narrative erzählen, aber so nach vorne ist vieles so ganz kreuz und quer und auch einfach viele so zufällig. Ich glaube aber, für diese Sachen muss man auch irgendwie offen sein. Oder kann man zumindest. Und ja, macht irgendwie eure Sachen und guckt drauf, dass es euch gut geht dabei und dass ihr irgendwie auch Spaß habt, weil es am Ende soll es irgendwie auch einfach Spaß machen und schön sein und einem irgendwie ja, ein gutes Gefühl vermitteln, egal was man dann macht.
Liebe Sophie, da danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch heute.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank, war sehr schön.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.